HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Die Stadt und das Trauma. Hanau eine Woche nach dem Anschlag.
Wie lange wird es dauern, bis man Hanau wieder einfach so aussprechen kann, ohne dabei an die Ereignisse vom vergangenen Mittwochabend zu denken? An den Anschlag, bei dem ein einziger Mann 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hat, offenbar ganz gezielt aus rassistischen Motiven. Vielleicht wird das nie ganz der Fall sein, denn das würde ja vielleicht auch bedeuten, dass man diese Menschen vergisst und welches Leid ihren Familien angetan wurde. Von überall wurden nach dieser Tat Konsequenzen gefordert und die Politik hat auch reagiert. Unter anderem hat Bundesinnenminister Horst Seehofer versprochen, dass mehr Polizisten unterwegs sein werden. Ob das allerdings reicht und was man noch alles unternehmen müsste, darum ging es heute im Deutschen Bundestag vor dem Innenausschuss.
Es sei eine intensive und wichtige Sitzung des Innenausschusses gewesen, sagen die Abgeordneten nach der 3-stündigen Unterrichtung durch die Sicherheitsbehörden. Auch Bundesinnenminister Seehofer hatte daran teilgenommen und erneut deutlich gemacht, dass
wir eine sehr hohe Bedrohungslage durch Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit haben.
Dass der Täter eindeutig aus rassistischen Motiven heraus gehandelt habe, betonten auch die Innenpolitiker fast aller Fraktionen. Der innenpolitische Sprecher der AfD, Curio, zitierte aus einem der Schreiben des Täters und betonte:
Nun, man merkt, was das für eine Persönlichkeit war, die also von einer kosmischen Psychotik erfasst war.
Der Täter sei lange vor Entstehen der AfD psychologisch auffällig gewesen, sagte Curio. Diese Darstellung bezeichneten die Vertreter der anderen Fraktionen wörtlich als unerträglich. Als Konsequenz aus den Morden von Halle und Hanau fordert der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Middelberg, dass bei Polizeikontrollen auch ersichtlich sein müsse, ob jemand eine Waffenbesitzkarte hat. Dies sei bislang nicht möglich. Der Täter von Hanau war kurz vor der Tat wegen Falschparkens kontrolliert und als unauffällig eingestuft worden. Der innenpolitische Sprecher der FDP, Kuhle, sagte, es müsse nun einen Sicherheitsdialog mit muslimischen und jüdischen Verbänden geben.
Wir sind beim Sicherheitsdialog mit Menschen mit Migrationshintergrund nicht am Ende, sondern am Anfang eines ganz wichtigen Gesprächs.
Grüne und SPD verlangen einen Rassismusbeauftragten bei der Bundesregierung. Die linken Politikerin Pau sagte, sie erwarte von allen Mitgliedern der Bundesregierung, dass sie sich als Rassismusbeauftragte verstehen.
Ein Bericht aus Berlin von Janina Lückhoff zu den politischen Konsequenzen nach dem Anschlag von Hanau. Darüber wurde heute vor dem Innenausschuss beraten. Wolfhagen, Istar im Landkreis Kassel, Halle und jetzt Hanau. 3 Anschläge, jedes Mal werden Menschen erschossen und das Ganze innerhalb von gerade mal 9 Monaten. Immer war das Motiv Rassismus oder Rechtsextremismus oder beides. Das ist aber nicht das Einzige, was einem da auffallen kann. 2 dieser 3 Tatorte liegen bei uns in Hessen. Unser Reporter Frank Angermund hat deshalb recherchiert, ob Hessen ein besonderes Problem hat mit Rechtsextremismus und warum solche Vorfälle ausgerechnet immer wieder bei uns in Hessen passieren. Das ist übrigens eine Frage, die gerade jetzt auch viele Leute in Hanau umtreibt.
In Hanau gehen die Menschen seit Tagen gegen Rassismus und rechten Terror auf die Straße. Demonstrationen gegen das Unfassbare. An den Tatorten werden Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Trauer um Menschen, die ein Rassist mit psychischen Störungen erschossen hat. Meron Mendel von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank will nicht von einem Einzelfall sprechen.
Wir wissen durch die unmittelbare Arbeit mit Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt, dass der Ausmaß von rechten Strukturen in Hessen sehr groß ist. Und vor allem, dass dieser Ausmaß ständig wächst.
Die Liste rechter Morde, Anschläge und Bedrohungen in Hessen ist lang. Dazu zählt der Mord des sogenannten NSU an Halit Yozgat in Kassel. Die Frankfurter Anwältin Seda Başay-Yildiz erhält Morddrohungen, die mit NSU 2.0 unterzeichnet sind. In Wächtersbach schießt ein Deutscher auf einen Eritreer und verletzt ihn schwer. Und im Juni vergangenen Jahres wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke in Wolfhagen auf seiner Terrasse erschossen durch einen Rechtsextremisten. Immer wieder Hessen. Dazu der ARD-Terrorismusexperte Georg Maskolo.
Alle Erklärungen, die ich bis heute gehört habe, warum es zu dieser Häufung in Hessen kommt, haben mich jedenfalls nicht überzeugt. Zustände wie in Hessen findet man in anderen Bundesländern auch, sodass die Frage, warum trifft es Hessen so oft und so hart, Eine ist, auf die es aus meiner Sicht keine gute und keine letztgültige Antwort gibt.
Beispielsweise in Dortmund oder in Dresden zeigen Neonazis offen ihre Gesinnung. Geschossen wird aber in Hessen, wie zuletzt in Hanau. Rainer Becker vom Beratungsnetzwerk Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.
Ja, in Hessen ist die klassische Neonazi-Szene weniger präsent, weniger sichtbar als früher. Wir haben weniger Kameradschaften, Skinhead-Gruppen. Gleichzeitig beobachten wir und nehmen natürlich an diesem schrecklichen Ereignis wahr, dass die Gewaltbereitschaft sehr, sehr zugenommen hat, auch in Hessen.
Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank glaubt, dass die Politik nicht anerkennt, dass es aktive, rassistische und rechtsextreme Strukturen in Hessen gäbe.
Ich denke, in Hessen gibt es eine Gleichzeitigkeit zwischen einer Selbstwahrnehmung von einem weltoffenen, internationalen Bundesland und die Tatsache, dass Rassismus und rechtsextreme Strukturen ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft hier in Hessen ist.
Klar scheint zumindest, dass die Polarisierung der Gesellschaft mit der Flüchtlingswelle 2015 zugenommen hat. Seitdem herrscht in sozialen Medien, auf Demonstrationen und in Parlamenten ein deutlich rauerer Ton, teils ein hasserfüllter Ton. Und die Folge ist, dass die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, sinkt.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Die Stadt und das Trauma. Hanau eine Woche nach dem Anschlag.
9 Menschen sterben mitten in ihrer Heimatstadt, wo sie Familie haben, Freunde, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie schlicht zu Hause sind. Am Mittwochabend vor einer Woche ist das passiert in Hanau. Dort hat ein Mann einfach auf diese Leute geschossen, nach allem, was man weiß, aus rassistischen Motiven. Danach hat er noch seine Mutter und sich selbst umgebracht. Das wird die Politik noch eine Weile beschäftigen. Denn wieder fragen sich nicht nur die Angehörigen der Toten, warum konnte uns dieser Staat nicht schützen? Heute kam in Berlin der Innenausschuss des Bundestages zusammen, um Fragen zu stellen. Vor allem an den Generalbundesanwalt, der ermittelt ja in diesem Fall. Ich habe darüber mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath gesprochen. Die hat die Sitzung verfolgt. Was genau wollten die Abgeordneten denn wissen vom Generalbundesanwalt?
Die meisten Abgeordneten hatten vor allem noch Fragen zum Tathergang. Neu bekannt wurde, dass Tobias R. vor seiner Tat etwa eine Stunde vorher wegen Falschparkens von der Polizei angezeigt wurde. Er stand wohl auf einem Behindertenparkplatz. Er solle aber nicht aggressiv reagiert haben, sondern sein Auto schnell umgeparkt haben. Deswegen hat die Polizei auch nichts vermutet, dass da etwas passieren könnte. Der erste Mord war dann gegen 22 Uhr und um 23.10 Uhr haben die Ermittler sein Auto festgestellt. Nachts um 3 hat das SEK dann zugegriffen. Da war Tobias R. schon wieder zu Hause und die Beamten haben ihn und seine Mutter tot aufgefunden. Das ist das eine zum Tathergang. Das andere ist, dass sich viele Abgeordnete fragen, wie sich der Täter überhaupt radikalisieren konnte. Er soll vor 2 Jahren in die USA gereist sein. Da stellt sich die Frage, ob er Kontakt zu Rechtsextremen dort hatte. Es muss auch noch andere Reisen innerhalb von Europa gegeben haben. Die werden jetzt untersucht von der Generalbundesanwaltschaft. Konstantin Kuhle von den Grünen meinte, er kann sich gar nicht vorstellen, dass die rechtsradikale Gesinnung des Täters nicht früher aufgefallen ist. Allein auch schon wegen seines Alters. Er war ja 43. Da geht er davon aus, dass da schon vorher irgendwas passiert sein muss.
Unter anderem hat die Bundesanwaltschaft heute eine Anzeige vorgelegt, die von dem mutmaßlichen Täter Tobias R. selbst eingereicht wurde, schon im vergangenen Jahr. Da hatten vorher einige spekuliert, man hätte ja schon damals vielleicht erkennen können, dass von dem eine Gefahr ausgeht. Welche neuen Informationen gab es dazu?
Generalbundesanwalt Peter Frank hat das zurückgewiesen. Er hat gemeint, dass diese Strafanzeige keine Gefährlichkeit habe erkennen lassen. Was er da geschrieben hat, muss nicht so rassistisch gewesen sein wie das Manifest, das er nach dem Attentat von Hanau veröffentlicht hat. In dieser Strafanzeige muss es aber auch um eine Verschwörungstheorie gegangen sein. Er wollte wohl eine unbekannte Organisation, einen unbekannten Geheimdienst anzeigen. Der Innenausschuss hat sich diese Anzeige angeschaut, aber die meisten haben gesagt, es braucht einfach noch viel mehr Informationen, um das Täterprofil zu verstehen.
Nun ist diese furchtbare Tat eine Woche her. Seitdem ist kaum ein Tag vergangen, an dem nicht irgendjemand nach politischen Konsequenzen gerufen hat, auch dass man härter vorgehen soll gegen Rechtsextreme. Welche Antworten hat die Politik da bislang geliefert?
Heute war wieder sehr oft die Rede davon, das Waffenrecht zu verschärfen. Nun ist das neue Waffenrecht aber ja erst letzte Woche in Kraft getreten. Da sagen viele, man müsse erstmal abwarten, was das bringt. Konstantin Kuhle von der FDP meinte, man müsse allerdings schauen, ob die Sicherheitsbehörden wirklich immer Zugriff auf das Waffenregister Register hätten, wenn sie es bräuchten. Das bezweifelt er. Matthias Mittelberg von der Union glaubt, die Polizei müsse auch zu präventiven Zwecken auf das Waffenregister zugreifen können. Aber grundsätzlich ist bei vielen die Frage, ob es dazu wirklich nochmal eine Verschärfung braucht oder nur eine konsequentere Anwendung. Genauso ist es auch bei der Zuverlässigkeitsprüfung von Waffenbesitzern. Das hat Bundesminister Horst Seehofer dazu gesagt.
Es geht auch nicht um einen Generalverdacht gegenüber den Schützenvereinen, sondern es geht immer individuell um die persönliche Zuverlässigkeit eines Waffenscheinbesitzers. Und da müssen wir jetzt im Zuge der Ermittlungen schauen, ob es im Vollzug Änderungsbedarf gibt oder ob wir die gesetzlichen Grundlagen verändern müssen.
Seehofer hat die Tat in Hanau als ohne Zweifel rassistisch motiviert eingeschätzt. Die Bedrohungslage sei sehr hoch und Bund, Länder und Kommunen müssten jetzt mehr tun, um die Anstrengung gegen den Rechtsextremismus weiterzubringen.
Abgesehen von der Sitzung heute haben in Berlin heute auch verschiedene Migrantenorganisationen Stellung genommen. Was sagen die?
Die waren sehr deutlich. Sie haben gefordert, dass der Kampf gegen Rassismus Chefinnensache sein müsse, dass Merkel sich selber darum kümmern müsse. Sie haben sie auch kritisiert. Sie meinten, sie fordern schon sehr lange, dass sie selber eingebunden werden. Sie wollen mitreden dürfen, wenn es um Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus geht. Aber bisher hätten sie auf ihre Forderung nie eine Antwort von der Bundesregierung bekommen. Sie haben 6 Punkte vorgestellt, die sie fordern. Sie wollen zum Beispiel einen Partizipationsrat, ähnlich wie einen Ethikrat, der beim Bundestag ja angesiedelt ist. Dann wollen sie, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in der Bundesregierung sitzen. Sie wollen eine Quote im öffentlichen Dienst, mehr Opferschutz und gesetzlich einmal, dass das Antidiskriminierungsgesetz verschärft wird und dass das Demokratiefördergesetz kommt.
Besonders in Hessen haben sich zuletzt solche Vorfälle, solche Anschläge mit einem rechtsextremen Hintergrund vermehrt. Laut Kriminalstatistik ist die Zahl im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr davor um mehr als 50% gestiegen. Um Extremismus in Hessen zu bekämpfen, gibt es das sogenannte Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. An der Umsetzung dieses Programms aber gibt es Kritik. Ich habe Sandra Müller aus der hr-info-Politik-Redaktion gefragt, von wem diese Kritik kommt.
Die kommt vor allem aus der Zivilgesellschaft, also von Organisationen und Initiativen, die sich eben gegen Rechtsextremismus einsetzen. Es geht da um Opferberatung, aber auch um Präventionsangebote. Also die gehen zum Beispiel in Schulen, um Extremismus zu thematisieren. Ich habe da mit einzelnen Initiativen gesprochen und die sagen eben, dass ihre Arbeit sehr stark von den staatlichen Zuschüssen abhängt. Das Landesprogramm ist ja für eine bestimmte Förderperiode angelegt. Die ist dieses Jahr zum 2. Mal gestartet und es gibt da natürlich ein gewisses Budget für den aktuellen Haushalt in Hessen sind das rund 8,5 Millionen Euro. Für diese Gelder müssen sich die Initiativen bewerben und zum Beispiel die Bildungsstätte Anne Frank hier in Frankfurt, die sagt, dass sich das Beratungsaufkommen seit 2016 verdreifacht hat. Aber seit 4 Jahren steht immer nur das gleiche Budget zur Verfügung und ihre Arbeit können sie dadurch natürlich nur schwer machen.
Dieses Landesprogramm ist beim hessischen Innenministerium angesiedelt. Sind die Probleme da bekannt?
Innenminister Peter Beuth war heute auf einer Konferenz des Netzwerks Prävention. Da ging es zum Beispiel um Maßnahmen gegen Hass im Internet. Und da haben wir ihn gefragt, ob er denn die finanzielle Ausstattung des Landesprogramms in Hessen als ausreichend ansieht. Seine Antwort?
Wir haben insgesamt fast 10 Millionen Euro mit den Bundesmitteln zur Verfügung. Ich glaube, dass wir damit einen wirklich guten Grundstock haben, um die Extremismusprävention im Lande für die zivilgesellschaftlichen Organisationen auch zu fördern. Aber wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir eben auch entsprechend darauf reagieren, wenn es einen höheren Bedarf gibt.
Die Finanzierung sieht er da also recht zuversichtlich. Die Finanzierung hat aber noch einen anderen Aspekt, nämlich die Kontinuität. Ich habe da zum Beispiel mit dem mobilen Beratungsteam in Kassel gesprochen. Die sind in Sachen Rechtsextremismus, Prävention und auch Demokratieförderung unterwegs. Und die sagen eben, dass es schwierig ist, dass man sich immer wieder aufs Neue für Gelder bewerben muss. Deshalb weiß man wohl nie so genau, geht es jetzt nächstes Jahr weiter oder eben nicht. Das empfinden viele Partner vom mobilen Beratungsteam auch sehr als belastend. Und in diesem Zusammenhang wird ja auf Bundesebene zum Beispiel immer wieder über ein Demokratieförderungsgesetz gesprochen, also ein Gesetz, das dann nicht nur Modellprojekte fördern kann, sondern eben langfristige Strukturen aufbauen könnte. Aber so ein Gesetz steht eben momentan noch in den Sternen.
Mal abgesehen jetzt von diesem einen Fall, gibt es eigentlich ganz generell inhaltliche Vorgaben für solche Initiativen, wenn sie denn staatliche Fördergelder bekommen?
Ja, je nachdem, wie man fragt. Also grundsätzlich gibt es Förderrichtlinien, die natürlich regeln, wer Gelder beantragen darf und wofür die eingesetzt werden dürfen. Also grob gesprochen geht es um die Stärkung der Zivilgesellschaft und der Demokratie und um den Einsatz gegen jede Art von Extremismus. Also das ist ganz wichtig. Was sich aber hier gezeigt hat, ist, dass manche Initiativen sich da eingeschränkt fühlen. Also das mobile Beratungsteam in Kassel sagt zum Beispiel, dass es keine Broschüren finanziert bekommen hat, in denen die AfD im Zusammenhang mit Rechtspopulismus vorkommt. Und der Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte, der hat mir gesagt, dass es schwierig ist, sich rechtsextreme Strukturen in der Polizei zu widmen, weil die Polizei ist ja auch im Innenministerium angesiedelt. Und wir haben auch den Innenminister darauf angesprochen und der sagt aber, es gibt keine Einflussnahme.
Nein, es handelt sich natürlich nicht um Zensur von Programmen, sondern es handelt sich darum, dass wir halt die Regeln, die wir im Normalfall mit den Partnern sozusagen gemeinsam uns ausdenken oder zumindest abstimmen, dass wir die halt eben auch am Ende einhalten.
Also Beuth spricht da zum Beispiel von einem staatlichen Neutralitätsgebot, das seiner Ansicht nach auch die zivilen Initiativen einhalten müssten, wenn sie Fördergelder wollen. Aber das sehen die Initiativen naturgemäß anders und deshalb gibt es da wohl ein großes Konfliktpotenzial.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Die Stadt und das Trauma. Hanau eine Woche nach dem Anschlag.
Wenn man den israelischen Botschafter in Deutschland fragt, Jeremy Isacharov, ob die Demokratie hierzulande bedroht ist, dann sagt er ganz klar, ja, das ist so. Keine demokratische Gesellschaft könne überleben, wenn Minderheiten permanent bedroht oder geschädigt werden. So sagt er das heute in einem Interview. Die rassistisch motivierten Anschläge in Hanau waren ja auch gezielt gegen Menschen mit ausländischen Wurzeln gerichtet. Sie wurden ausgewählt, weil sie vermeintlich die Fremden in der Gesellschaft waren aus Sicht des Täters. Aber das waren sie nicht. Der Täter war der Fremde, meint unser Kommentator Tobias Lübben.
HR Info. Kommentar.
Sie waren unterwegs in den Bars und auf den Plätzen Hanaus. Er hockte in einem Kellerzimmer im Stadtteil Kesselstadt. Sie aßen und tranken zusammen mit Freunden. Er hatte gar keine und lebte mit über 40 noch bei seinen Eltern. Sie füllten Hanau mit Leben, er zerstörte es. Keine Frage, nicht die Opfer der Bluttat waren Fremde in Hanau, sondern der Täter. Ich finde, Hanau ist eine besondere Stadt. Nicht besonders groß, nicht besonders schön und eigentlich auch nicht besonders aufregend. Das Besondere an Hanau ist seine herzergreifende Normalität. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen miteinander umgehen, sich zu ihrer Stadt bekennen. Menschen verschiedenster Herkunft. Nach der Tat sind Reporter durch Hanaus Straßen geströmt. Ich war einer von ihnen. Fragte ich Menschen, woher sie kommen, war die Antwort, aus Hanau natürlich. Und woher sie stammen? Das spielte keine Rolle, bisher jedenfalls. Am Tag nach der Tat standen die Hanauer noch zusammen auf dem Marktplatz. Alle haben einander getröstet in ihrem Schmerz. Aber an Tag zwei änderte sich schon der Ton. Bei einer Mahnwache ergriff eine selbsternannte Kurdenvertreterin das Wort. Sie sagte, betroffen sind wir vielleicht alle, aber erschossen werden am Ende die Migranten. Sie rief auf zur Migrantifa, einer wehrhaften Bewegung von Migranten, die sich ab sofort selbst verteidigen. Baff. Gestern noch Hanauer, heute Migrant. Hier die Opfer, dort sogenannte Bio-Deutsche. Wir und die und wir. Tobias R., der mutmaßliche Täter, hätte sich wahrscheinlich selbst gewundert, wie schnell sich Menschen seine Logik zu eigen machen. Die Logik der Spaltung. Die war auch vor wenigen Tagen bei einer Großdemo in Hanau zu besichtigen. Dort wehten riesige türkische Fahnen in großer Zahl. Von den 500 deutschen Fahnen, die ein kurdischer Kulturverein verteilt hatte, war kaum eine zu sehen. Aber braucht es zum Trauern überhaupt Fahnen? Ich denke nein. Fahnen trennen die Menschen in Lager. Türke der eine, Kurdin die andere. So werden die Opfer am Ende doch noch zu Fremden, obwohl die meisten von ihnen ihr Leben in Hanau gelebt haben. Was wir brauchen, ist ein Wir, das alle einschließt. In Hanau, das war mein Eindruck, war so ein Wir-Gefühl schon erfreulich verbreitet. So muss es bleiben, denn es steht jetzt auf dem Spiel. Deshalb rollt die Fahnen ein und ruft nicht zum Kampf auf. Bleibt wie ihr seid, bleibt Hanauer im besten Sinne. Freie und gleiche Bürger einer lebendigen Stadt. Der Täter hat genau das nie sein wollen. Denn der Fremde, das war er.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.